jede Entscheidung ist falsch. Das ist eine harte Aussage, eine ungewöhnliche Aussage, wahrscheinlich eine Provokation und eine Hypothese, die man so schwierig stehen lassen kann. Denn sie lässt sich leicht widerlegen mit einer einzigen richtigen Entscheidung. Dennoch, ich möchte diese Hypothese mal hernehmen und etwas abschwächen. Viele Entscheidungen sind auch falsch. Viele Entscheidungen sind auch falsch. Das klingt vielleicht etwas versöhnlicher, aber immer noch ungewöhnlich, denn es impliziert, dass ich gar keine nur richtigen Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise dass es nur sehr selten gelingen könnte, eine Entscheidung zu treffen, die immer richtig ist und auch richtig bleibt. Mit diesem Sachverhalt, mit diesem Charakter von Entscheidungen möchte ich mich in dieser Episode beschäftigen. Ich möchte dazu einige Gedanken der vorangegangenen Episode aufgreifen, das heißt den Charakter der Entscheidung, nämlich in der Domäne des Unwissens liegend. Das heißt, Entscheiderinnen und Entscheider, die eine echte Entscheidung treffen, wissen nicht, wie das Ergebnis der Entscheidung ausgehen wird. Aus dieser Überlegung heraus ergeben sich spannende Folgegedanken, die im Charakter darlegen, dass es immer auch falsche Entscheidungen geben kann. Und da das so ist, können Entscheiderinnen und Entscheider niemals Entscheidungen treffen, die immer und für alle richtig sind. Genau diesen Sachverhalt möchte ich in dieser Episode verdeutlichen und möchte damit den Mut geben, auch zukünftig Entscheidungen zu treffen, weil man dann weiß, dass es gar nicht funktionieren kann, bei jeder Entscheidung alle mitzunehmen und für immer richtige Entscheidungen zu treffen. Es soll eine mutmachende Episode für Entscheiderinnen und Entscheider sein und Entscheidungen treffen wir nicht nur im Business-Kontext, sondern auch privat. Und daher ist es wieder mal eine Episode, die doch für jeden sehr spannend sein dürfte. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. In der vorangegangenen Woche haben wir uns mit dem Charakter von Entscheidungen beschäftigt. Wir haben die Entscheidung auch zur Auswahl abgegrenzt. Wir haben dazu zwei verschiedene Domänen beleuchtet. Die Domäne des Wissens, ich weiß also schon, was passiert und da findet eine Auswahl der besten Lösung statt. Oder die Domäne des Unwissens, ich weiß nicht, was die beste Entscheidung ist und dann sprechen wir von Entscheidungen. Auch wenn im üblichen Wortgebrauch diese Wörter nicht so getrennt verwendet werden, möchte ich diesen Gedanke auch in der heutigen Episode fortsetzen, um weitere Gedanken um die Entscheidung herum zu bauen und insbesondere der Hypothese nachzugehen, warum sind viele Entscheidungen auch falsch. Und dazu möchte ich eine soziale Dimension und eine Zeitdimension beleuchten. Beginnen wir zunächst mit der sozialen Dimension und da möchte ich mit einem kleinen Beispiel beginnen. Stell dir vor, deine Organisation wächst und man braucht neue Gebäude. Und nun schaut man sich verschiedene Gebäude an verschiedenen Stellen in der Gegend an. Man schaut sich einen Bürokomplex mitten im Zentrum der Stadt an, man schaut sich einen Bürokomplex in der Peripherie an und der dritte Bürokomplex befindet sich sogar auf dem Lande ganz außerhalb. Die Variante 1 in der City, die Variante 2 in der Peripherie der City, die Variante 3 auf dem Lande. Und je nachdem, was nun der Geschäftszweck deines Unternehmens ist, gibt es verschiedene Kriterien, die man sich aufgeschrieben hat, die man nun vergleichen kann und bewerten kann. Ja, wie teuer ist die Miete? Sicherlich im Land oder auf dem Lande günstiger wie in der City der Stadt. Wie ist die Situation mit den Parkplätzen? Wie ist die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Sicherlich in der Stadtmitte besser als auf dem Lande. Und so gibt es gute Gründe, die für das eine sprechen und gute Gründe, die für das andere sprechen. Und in der Vorauswahl, das haben wir in der letzten Episode schon etwas detaillierter beleuchtet, werden nun diese drei Alternativen bewertet und herausgearbeitet. Im Ergebnis spricht nichts gegen die Variante 1, 2 oder 3, also spricht nichts Grundsätzliches gegen die Variante 1, 2 oder 3, alle wären also möglich und die Vorauswahl hat diese drei Varianten herausgearbeitet. Und nun muss eine Entscheidung getroffen werden und diese Entscheidung ist eine echte Entscheidung, da ich vorher aufgrund der Gleichwertigkeit der Alternativen nicht weiß, was sich im Nachhinein als die beste Entscheidung herausgestellt hat. Wenn ich dann ein bisschen in dieser Immobilie wohne, dann stellen sich vielleicht Nachteile ein, die ich gar nicht so im Blick hatte, oder es verändert sich etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder was auch immer. Das heißt, ich muss jetzt hier eine Entscheidung treffen oder die Entscheidungsinstanz dieser Organisation muss nun eine echte Entscheidung treffen und wie wir schon in der vorangegangenen Episode herausgearbeitet werden, man könnte sogar eine Münze werfen oder in dem Fall zweimal die Münze werfen, um zu einer Entscheidung zu kommen, da es für alles ausgewogene Vor- und Nachteile gibt. Nun möchte ich mit dir eine kleine Mengenlehre aus diesen drei Varianten machen. Stellen wir uns also mal vor, dass tatsächlich alle drei Varianten völlig gleichwertig bewertet wurden. Das hängt natürlich vom Geschäftszweck der Organisation ab, wo die Mitarbeitenden wohnen und so weiter und so fort. Aber gehen wir mal davon aus, die Variante 1, 2 und 3 hat in der Vorauswahl exakt die gleiche Punktzahl bekommen. Und nun die Entscheidung auf diese vergleichbaren Alternativen. Nun kann man davon ausgehen, dass die Menschen der Organisation auch diese drei Alternativen kennen und sich natürlich auch positionieren. Die einen sagen, die Alternative 1 ist super, die anderen sagen, die Alternative 2 ist super und die dritten würden auch gern aufs Land ziehen und finden die Variante 3 top. So, angenommen mal, wenn die Varianten extrem vergleichbar wären und das Team relativ homogen aufgestellt ist, angenommen es sind jetzt, keine Ahnung, 90 Leute, dann wäre es rein statistisch nicht unwahrscheinlich, dass sich ein Drittel für die Variante 1 entscheiden würde, für die City-Lage, ein Drittel für die Peripherie und ein weiteres Drittel für die Alternative auf dem Lande. Es ist hier nur ein Rechenbeispiel. Das heißt, wenn ich drei gleichwertige Varianten habe, ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch jede Variante im Dreisatz gerechnet gleich viele Anhänger haben könnte. So, nun kommen wir zurück zur Entscheidung. In diesem Fall zum Beispiel eine Entscheiderin. Sie trifft nun die Entscheidung für die Variante 2, für die Peripherielage, nicht die City, nicht das Land. Und was wird nun passieren? Nun, die Menschen der Organisation, immerhin 60, die für die Variante 1 oder für die Variante 3 gewotet hätten, werden mehr oder weniger intensiv in den Widerstand gehen. Wenig intensiv heißt, naja, okay, ich hätte die Entscheidung zwar anders getroffen, aber ich kann auch mit der Peripherielage leben. Andere sagen, das geht ja echt gar nicht, ich wollte in die City und jetzt muss ich in die Peripherie, was für ein Mist. Andere wären lieber aufs Land gegangen, da wo es grün ist und wo die Vöglein zwitschern und müssen jetzt an die Peripherie der Stadt, ja, auch nicht die beste Idee und gehen in den Widerstand. Das heißt, zwei Drittel der Belegschaft, in dem Fall 60 Menschen, sind mit der Entscheidung nicht konform. Sie hätten eine andere Entscheidung getroffen, also jeweils die Variante 1 oder 3, und werden nun in gewisser Weise in Opposition gehen. Nun weiß man das ja vorher, oder nachdem du diese Episode und meine Mengenlehre gehört hast, weißt du es. Du kannst also gar keine Entscheidung treffen, keine echte Entscheidung, die alle begeistert. Denn eine echte Entscheidung stellt gleichwertige Alternativen zur Verfügung und wenn ich mich dann für eine dieser Alternativen entscheide, ja dann sind die anderen dagegen oder mindestens mal nicht dafür. Ich kann es also nicht allen recht machen und habe schon sehr gut gearbeitet, wenn ich keine aktiven Widerstände bekomme. Und wie bekomme ich das nun hin? Nun, ich sollte oder ich muss als Entscheiderin in diesem Falle meine Entscheidung begründen. Je mehr Menschen meine Begründung nachvollziehen können, auch wenn es nicht ihre Begründung wäre, umso besser ist es für die Akzeptanz der Entscheidung für die Variante 2. Was immer eine gute Idee ist, und das als kleines Learning an dieser Stelle, eigene Entscheidungen tatsächlich auch zu begründen. Nicht davon auszugehen, dass die anderen ja genauso entschieden hätten, denn gemäß der Dreisatzrechnung, die ich gerade aufgemacht habe, ist das nicht sehr wahrscheinlich. Begründe also deine Entscheidungen so gut es irgendwie geht. Und selbst wenn du das machst und selbst wenn du sehr viel Zeit in die Kommunikation und die Begründung deiner Entscheidung verwendest, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass einige sagen, ich finde es trotzdem nicht gut und ich versuche auch diese Entscheidung mit Widerständen zu behindern, zu verhindern, vielleicht zu einer anderen Lösung zu kommen. Das heißt, der Widerstand kann minimiert werden, dass er gänzlich ausgeschlossen wird, unwahrscheinlich. Und das ist ein Stück weit das zweite Learning für Entscheiderinnen und für Entscheider. Du kannst es nicht nur nicht allen recht machen, sondern du musst auch immer damit leben, dass einige nach wie vor dagegen sein werden. Und das gilt es auszuhalten. Wer sich also entscheidet, Entscheiderin oder Entscheider zu werden, sollte auch wissen, dass er diesen Nachteil, nämlich Widerstände hervorzurufen und diese aushalten zu müssen, diese Entscheidung trifft man immer mit und damit sollte man gut klarkommen. Wenn man es allen recht machen möchte, dann ist man wahrscheinlich als Entscheiderin oder als Entscheider nicht so gut aufgestellt, denn dann entscheidet man vielleicht nicht oder zu spät, weil man Angst hat vor den Konsequenzen. Das wäre also an dieser Stelle ein kleines Fazit. Und natürlich wie immer, die Welt ist nicht schwarz-weiß, es gibt immer auch Schattierungen. Das wäre also diese soziale Dimension. Und schauen wir uns nochmal die Hypothese an. Viele Entscheidungen sind auch falsch. Man könnte fast sagen, nach dieser Überlegung, jede Entscheidung ist auch falsch. Nicht in den Augen der Person, die entscheidet, aber in den Augen der anderen Beobachter durchaus. Es ist kaum wahrscheinlich, dass alle sagen, das war die richtige Entscheidung. Ja, das ist die soziale Dimension von Entscheidungen. Und nun möchte ich auf die Zeitdimension von Entscheidungen eingehen. Und da fand ich im Interview mit Professor Dr. Stefan Kühl eine Aussage von ihm sehr interessant, dass jede Entscheidung, die ja ein Problem löst, ein neues Problem hervorruft. Ich habe das in einer vorangegangenen Episode schon mal am Beispiel von Angeboten verdeutlicht. Das heißt, jede Entscheidung, die ich treffe, ich entscheide mich für ein Angebot, hat Folgen zur Folge. Nebenfolgen, die zur Nebenwirkung werden können, das haben wir ein bisschen beleuchtet in dieser Episode, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Grundsätzlich, auch ganz unabhängig von Angeboten, war aber die Aussage, jede problemlösende Entscheidung hat immer auch negative Nebenfolgen impliziert. Das kommt also noch dazu. Nicht nur, dass es ganz grundsätzlich Widerstände gibt, wie im Teil 1 der Episode herausgearbeitet, sondern dass jede Lösung wieder neue Probleme schafft. Professor Kühl hat in dem Zusammenhang übrigens eine spannende Idee. Er sagte, er glaubt, dass diese Art von internen Problemlösungsproblemen sozusagen, dass die eine Problemlösung das nächste Problem schafft, dass diese interne Spannung dafür sorgt, dass die Organisation sich im Innen die ganze Zeit in Frage stellt und immer wieder neue Entscheidungen getroffen werden. Er hatte die Hypothese, dass diese innere Kraft vielleicht sogar stärker sein könnte als die von außen wirkenden neuen Rahmenbedingungen, neuen Umwelten oder Umwelteinflüsse, die auf die Organisation wirken. Und mit anderen Worten, selbst dann, wenn die Umwelt extrem stabil wäre, also die Kunden wollen exakt das gleiche wie zuvor, die Umwelt ist stabil, der Gesetzgeber hat keine neuen Ideen, alles bleibt im Außen, wie es ist, selbst dann würde sich aufgrund dieser gleich im Weiteren etwas detaillierter beschriebenen Dynamik im Inneren eine permanente Entscheidungsnotwendigkeit ergeben. Denn wenn ich mich beispielsweise entscheide, mein Unternehmen zu dezentralisieren, dann löse ich mit dieser Entscheidung die Probleme der Zentralisierung, schaffe aber gleichzeitig die Probleme der Dezentralisierung. Und nach einigen Jahren werden die Probleme der Dezentralisierung immer größer werden, sodass ich wieder zentralisiere und dann löse ich mit der Zentralisierung die Probleme der Dezentralisierung und schaffe gleichzeitig die Probleme der Zentralisierung und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer Nebenfolgen, die irgendwann zu Problemen werden können. Und ich möchte das auch an einem Beispiel illustrieren. Stell dir vor, im Unternehmen ist ein neuer Produktlaunch geplant und es wird die Entscheidung getroffen, diesen Produktlaunch durchzuführen. Das heißt, alle Dinge für diesen Produktlaunch sind gut vorbereitet, das Produkt steht zur Verfügung, es ist gut ingeniert, es ist gut entwickelt, Marketing ist vorbereitet, Vertrieb ist vorbereitet, alles steht in den Startlöchern, das Produkt scheint auch den Zeitnerv zu treffen oder die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, also es passt in die Zeit, es passt zu den Kundenbedürfnissen und die Entscheiderin, der Entscheider entscheidet, jetzt beginnen wir mit dem Launch dieses Produktes. Nun startet dieser Launch, das Produkt wird promotet in allen möglichen Medien und tatsächlich, die Kunden finden das Produkt toll. Sie kaufen es, sie konsumieren es, sie probieren es aus. Der Produktlaunch funktioniert wunderbar. Diese Entscheidung war zu diesem Augenblick offensichtlich genau richtig. Das heißt, die Entscheiderin oder der Entscheider, der diese Entscheidung getroffen hat, hat richtig entschieden, offensichtlich zu diesem Zeitpunkt. Nun wird dieses Produkt durch Kundinnen und Kunden verwendet und es entstehen Schwierigkeiten. Es entstehen Probleme in der Nutzung, es gibt Reklamationen, es gibt Beschwerden, es gibt Rückrufaktionen. Diese Rückrufaktionen häufen sich, die Beschwerden werden mehr. Die Kosten für die Rückrufaktionen, die Kosten für das Reklamationsmanagement werden immer größer und übersteigen irgendwann den Gewinn, den man mit dem Verkauf des Produktes eigentlich machte. Das heißt, der ursprünglich große Gewinn nach dem Launch des Produktes wird immer kleiner und irgendwann werden die negativen Effekte, die Nebenfolgen, wie sie Stefan Kühl nannte, immer größer und wirken sich jetzt tatsächlich negativ aus, nämlich damit, dass dieses Produkt Verluste einfährt, weil Reklamationen und Rückrufaktionen teurer sind als, wie gesagt, die Gewinne, die dieses Produkt erwirtschaftet. Und nun muss man diese Entscheidung korrigieren. Man stellt das Produkt wieder ein, nimmt es vom Markt. Nun ein etwas konstruiertes Beispiel. Man kann es allerdings immer wieder mal beobachten, gibt es also tatsächlich. Ich habe einen ganz konkreten Fall vor Augen, möchte ihn jetzt aber nicht transparent machen. Wie dem auch sei, ein konstruierter Fall, der aber nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Man kann sowas tatsächlich beobachten. Welche Lehre steckt da drin? Ich treffe eine Entscheidung und diese Entscheidung hat zum Zeitpunkt, zu dem ich sie treffe, auch Erfolg. Das heißt, es funktioniert tatsächlich. Es hat zu dem Zeitpunkt vielleicht auch welche gegeben, die gesagt hätten, nein, wir sind noch nicht weit genug mit dem Launch, lass uns noch warten, wir müssen noch einige Rahmenbedingungen vorher erfüllen. Aber nein, zu diesem Zeitpunkt war dann die Entscheidung, Entscheiderin oder Entscheider haben entschieden und es war offensichtlich richtig. Das heißt also, Produkt war okay, Markt war reif dafür, hat alles super funktioniert. Aber im Zeitverlauf traten dann doch Probleme auf und diese Probleme wurden immer größer und dann musste korrigiert werden. Und so könnte es sein, dass jede Entscheidung der Vergangenheit neue Probleme produziert, die im Laufe der Zeit größer werden. Ich meine, selbst wenn dieses Produkt nicht mangelhaft gewesen wäre und selbst wenn dieses Produkt zum Zeitpunkt des Launches ein Superprodukt war, könnte es sein, dass die Kundschaft nach und nach das Interesse an diesem Produkt verliert. Das heißt, neue Markttendenzen, neue Entwicklungen, Wettbewerbsangebote führen dazu, dass dieses Produkt nicht mehr so nachgefragt ist. Und dann wird dieses Produkt immer weniger nachgefragt und irgendwann macht man nicht mehr Gewinn damit, sondern sogar Verlust und da muss man es auch dann einstellen. Jedes Produkt hat irgendwann im Laufe seines Lebenszyklus seinen Zenit überschritten und das Management muss die Entscheidung treffen, das Produkt vom Markt zu nehmen, wenn man nicht in die Gefahr laufen möchte, mit einem Bauchladen voller Verlustbringer unterwegs zu sein. Und so ergibt sich immer aus einer Entscheidung auch ein Zeitverlauf, der zu negativen Nebenfolgen, die zu Nebenwirkungen werden können, einhergeht. Und das gibt's als zweiten Punkt der Entscheidungsproblematik zu berücksichtigen, den Zeitverlauf. Es könnte sein, dass eine Entscheidung, die ursprünglich gut und richtig war, im Nachhinein dann doch nicht so gut war. Und dann gibt es übrigens einen berühmten Bias, einen Denkfehler, könnte man sagen, nämlich den sogenannten Rückschaufehler, dass dann einige im Nachhinein sagen, ja, die Entscheidung war ja damals von vornherein falsch, das war ja klar, dass das so kommen musste. Ja, zum Zeitpunkt, als die Entscheidung getroffen wurde, war es halt nicht klar, sondern da war es nur eine Möglichkeit und man hat sich dann in Abwägung der Vor- und Nachteile trotzdem dafür entschieden, das so zu machen und im Nachhinein sind alle schlauer und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man diesem Bias nicht unterliegt. Die Message ist, dass im Zeitverlauf tatsächlich auch ehemals gute Entscheidungen sich im Nachhinein als falsch herausstellen können und dass dann auch die ein oder anderen Protagonisten sagen, das habe ich ja vorher schon gewusst. Auch davon sollte man sich als Führungskraft nicht irritieren lassen. Was ist das Fazit dieser beiden Beispiele? Nun, ich habe versucht, meine Hypothese zu begründen, dass viele Entscheidungen auch falsch sein können. Falsch in den Augen der anderen zum Zeitpunkt, zu der die Entscheidung getroffen wird oder auch falsch zum Zeitpunkt der anderen und durchaus auch in der eigenen Perspektive im Rückblick. Beides sollte Entscheiderinnen und Entscheider nicht davon abhalten, Entscheidungen zu treffen, denn diese Situationen lassen sich nicht vermeiden. Sie sind strukturell und mit dem Charakter von Entscheidungen verknüpft. Und daher wünsche ich dir auch zukünftig, dass du mutig Entscheidungen triffst und gut damit leben kannst, dass auch falsche Entscheidungen dabei sein können. Diese Entspanntheit kannst du vielleicht aus dieser Episode mitnehmen und darüber würde ich mich sehr freuen. Bleib interessiert und neugierig, unternehme was und entscheide, dein Heiko.